Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Heute spreche ich mit der Trauma-Expertin und Körpertherapeutin Dami Scharf über Wege, selbst ein guter Therapeut zu werden. Ja, was es da für alles zu tun gibt, was man wissen sollte und wie man es macht, dass man einfach bestmöglich mit Menschen arbeiten kann. Viel Spaß dabei.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Heute ist Dami wieder dabei und ich würde gerne mit dir, Dami, heute sprechen, etwas so über diese den Weg, selbst Therapeut zu werden, Therapeutin zu werden, was aus deiner Perspektive wichtig ist zu wissen, und auch die Frage einfach, brauchen wir denn überhaupt noch Psychotherapeuten?
Ja,
Mehr, noch mehr Psychotherapeuten.
Also manchmal hat man den Eindruck, dass jeder inzwischen Coach oder Therapeut wird, aber das ist wahrscheinlich die Linse, die ich habe. So, ich glaube, dass wir inzwischen eine Überpsychologisierung haben, zumindest in den sozialen Medien, dass alles pathologisiert wird, dass viele Menschen glauben, dass sie sich selbst befunden können und diagnostizieren und auch andere diagnostizieren. Ich habe dazu auch schon mal einen Beitrag gemacht. Das sehe ich tatsächlich als Waffe gegen andere Menschen. Das wird in Beziehungen inzwischen gemacht. Ja, dass ich sage dir dann, dass du einfach unsicheres Bindungsmuster hast oder dass du toxisch bist oder was auch immer. Und das ist nicht gut. Das zerstört einfach Beziehung und ich erhebe mich da über jemanden, wenn ich jemanden diagnostiziere. Und viel ist leider, und ich möchte niemanden angreifen, aber viel ist wirklich einfach Halbwissen. So, also allein der Begriff von Narzissmus und toxischen Beziehungen, man würde glauben, das gibt eigentlich nichts anderes mehr. Faktisch gesehen gibt es aber, ich weiß nicht, 2-3% echte Narzissten. So. Und ja, es gibt Menschen, die sind egozentrisch oder ignorant oder nicht richtig beziehungsfähig oder so. Das macht sie aber noch nicht toxisch oder narzisstisch. So. Und auch die Selbstdiagnose, ich würde es nicht tun wollen, sondern viel besser ist zu sehen, ah ja, ich habe da interessante Muster, und sich die anzugucken, wie arbeiten die und wie kann ich die verändern. Aber mich auf alle möglichen Art und Weise die zu diagnostizieren, ist nicht hilfreich so. Und ja, und dann haben wir natürlich in Deutschland eine starke Trennung von dem kassenzugelassenen Therapeuten und eben den, wie nennt der Spiegel das immer wieder so schön, den Scharlatanen wie uns. So, die also über Heilpraktiker, Psychotherapie arbeiten. Und da gibt es tatsächlich einfach wahnwitzige Ausbildungsunterschiede so von Menschen, die da arbeiten. Und ja, ich bin eine absolute Verfechterin, dass eigentlich niemand zu dieser Prüfung zugelassen werden sollte, der nicht mehrere hundert Stunden Ausbildung vorher gemacht hat. So, und inzwischen ist das leider einfach nicht gegeben. Es gehen viele in diese Prüfung und denken, wenn sie da während der Heilpraktiker-Ausbildung 10 Stunden Beratungs gelernt haben, irgendwie zu rogern oder so, dass sie dann therapeutisch arbeiten können. Und das ist ein Desaster. Also das ist einfach ein Desaster. Und ist nicht schön, oder man macht noch eine Online-Fortbildung und dann ist man Traumatherapeut. Nein, das ist man nicht. Es ist wirklich ein Ausbildungsberuf. Meine erste Ausbildung waren 1100 Stunden und 5 Jahre. So. Und danach habe ich mich spezialisiert auf Trauma mit diversen anderen Fortbildungen. So. Und sozusagen, wir brauchen Menschen, die therapeutisch arbeiten wollen, brauchen eine grundlegende Ausbildung, die mehrere hundert Stunden haben sollte. Und dann können sie sich spezialisieren auf was auch immer sie machen möchten. Und dieser Weg, wie vieles inzwischen, wollen viele nicht mehr die Zeit investieren. Also wir haben ja auch Klienten, die oft sagen, sie wollen nur 10 Stunden kommen, dann soll alles gelöst sein. Und da sage ich, nö, das wird einfach nicht passieren. So, es soll halt alles schnell gehen und und das funktioniert nicht. So, das ist wirklich ein Ausbildungsberuf. Ein Tischler lernt 2 Jahre lang 40 Stunden in der Woche. So, also nein, es ist, und wir wollen mit Menschen arbeiten. Und wenn man dann noch sich für Trauma interessiert, wollen wir mit sehr stark, ich finde da immer kein gutes Wort, beschädigt ist so ein blödes Wort, mit sehr, sehr stark verletzten Menschen arbeiten, die viel Geschichte mitbringen, viel Ladung und viel, wo man wirklich vieles auch schlechter machen kann, wenn man nicht vernünftig arbeitet.
Ja, was mir dazu einfällt, ist, dass die psychologischen Psychotherapeuten ja immerhin, egal welche Richtung sie einschlagen, aber die müssen ja auch eine Therapieausbildung machen über 4-5 Jahre, wenn sie dann praktizieren wollen. Ja. Und das gibt's bei dem HP halt einfach nicht. Und das kann ich total unterstreichen und noch nachvollziehen. Wie soll es möglich sein, mit der HP-Ausbildung alleine mit Menschen zu arbeiten? Ne?
Genau, also, vielleicht.
Und vielleicht selbst noch gar nicht mit seinen eigenen Themen in Kontakt gekommen ist. Ich halte das für unmöglich. Ich hatte da noch eine Frage.
Ich sag noch mal kurz eine Ergänzung, vielleicht für die sich einfach gar nicht auskennen. Die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, die wir machen müssen, um arbeiten zu dürfen, ist eine Überprüfung von Fachwissen, wie, dass ich unterscheiden kann, wenn jemand zum Beispiel eine schwere Depression hat, dass ich nicht mit dieser Person arbeiten darf. Es ist einfach nur quasi, was ist eine Schizophrenie? Was ist Depression? Was ist das? Es ist einfach nur Wissen. Was muss ich machen? Darf ich machen, wenn jemand suizidal wird? Es ist keinerlei psychotherapeutisches Arbeitswissen, wie man mit Menschen arbeitet. Und eine psychotherapeutische Ausbildung, Grundausbildung, sollte möglichst auch Präsenzeinheiten haben, wo ich selber übe und überprüft werde von jemandem, der mich sieht. Und das macht einfach einen Riesenunterschied.
Also du sagst, du hattest 1100 Stunden, das ist schon massiv viel. Also ich hatte
damals
auch 5
gab's
Jahre.
Das noch.
Ja, ne? Also bei mir waren es vielleicht 700.
Das ist immer noch gut.
Ja, aber ich wundere mich gerade, wie du auf 1100 kommst. Also da habt ihr wahrscheinlich
5 Jahre auch lang ein Wochenende im Monat und eine Woche in dem Sommer.
Okay. Ja, das ist eine Menge.
Ja.
Was ist denn dann, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt ernsthaft lernen und ich möchte eine gute Ausbildung, vielleicht schon auch im Hinblick auf Bindungstrauma, das wäre jetzt auch noch eine Frage, das klingt halt so, es gibt die leicht gestörten und die, oder leicht verletzten und die schwer verletzten, aber also meine Wahrnehmung ist da eine andere, also ich mache hauptsächlich Gruppen und Seminare und ich sehe nur Bindungstrauma. Also ich sehe gar kein anderes Thema. Deswegen ist vielleicht die Frage nicht einfach, wie wird man bestmöglich geschult, um mit Bindungstrauma halt arbeiten zu können?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich, die beste körperpsychotherapeutische Ausbildung, die es meiner Meinung nach momentan gibt, ist die vom Body Dynamic Institute. Die sind einfach super fundiert ist auch 4 Jahre. Meine ich, erst Foundation Training, dann den Practitioner und haben eben auch den Anspruch, dass man dabei auch noch arbeitet und Supervision macht und so weiter und so fort. Also es ist wirklich einfach eine fundierte Ausbildung, die ich persönlich sehr schätze. Ich glaube, mit die Sache mit dem Bindungstrauma, das ist ja etwas, was in die Psychotherapien, soweit ich das überblicke, eigentlich noch gar keinen Eingang gefunden hat auf einer bestimmten Ebene. So, und ich selber sage ja quasi, wir üben hier haltungs- und bindungsorientiert zu arbeiten quasi. So, und der Punkt ist, dass um bindungsorientiert zu arbeiten, muss ich selber Bindung können. So, also das da quasi beißt sich das ein bisschen. Also was sehr einladend ist sozusagen für Menschen, die selber eigentlich gar nicht gut in Beziehung gehen können, als Therapeuten zu arbeiten, weil sie dann quasi Kontakt haben, aber keine Beziehung. Weil es immer so ist quasi.
Ja.
Egal wie sehr ich mich bemühe, es bleibt einfach ein Stück so. Ja. Und das ist ja auch okay, so, weil ich erzähle eben nicht so viel. Auch wenn ich was von mir erzähle, erzähle ich natürlich bei Weitem nicht das oder komme da mit meinen Problemen rein und lasse mein, obwohl es das auch gibt, ja, lasse die Klienten das lösen. So, aber das heißt, es ist eine verführerische Arbeit für Menschen, die quasi selber eigentlich Stress mit Bindungen haben, aber gerne mehr mit Menschen zu tun haben wollen. So, und das findet sich einfach durchaus häufiger, dass auch bei anderen Kontaktberufen, bei Osteopathen oder sonst was, die quasi darüber ein Stück weit ihre Kontakte machen, weil es ungefährlich ist quasi so. Und das muss man einfach für sich selber schauen. Die Klienten können merken, dass dann irgendwann vielleicht auch, dass da was fehlt oder dass sie bestimmte Sachen nicht gesehen oder gefühlt werden so. Und das heißt, ich muss einfach gucken, dass ich mit mir so weit aufgeräumt und gut bin, dass ich zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Bindungsstilen von meinen Klienten umgehen kann. Ich sehe zum Beispiel, es ist immer lustig, manchmal, wenn ich Übungen mache, also Klient-Therapeut in Ausbildung oder Fortbildung, und die Klienten rutschen ein Stück näher ran. Dann sieht man ganz oft Plattenpause und dann machen die Therapeuten das. Also manche. So. Das heißt, sie stellen den ursprünglichen Abstand wieder her. Oder in vielen therapeutischen Praxen hat man einen Tisch zwischen sich und dem. Also, es gibt einfach diesen Abstandhalter, so. Und das heißt, und es gibt andere, die Klienten, die rücken vielleicht ab. Und auch das muss ich aushalten können, wenn ich zum Beispiel halt einen anderen Bindungsstil habe, der eigentlich mit dieser Nähe arbeiten möchte, aber meine Klientin nicht. So, dann muss ich damit okay sein. Ich muss es feststellen, das passiert hier gerade. Es gibt vielleicht sogar diesen Impuls in mir, wie kann ich die Nähe wiederherstellen, weil für mich ist das besser so. Und dann zu sagen, ich nehme es einfach zur Kenntnis und nehme auch meinen Impuls zur Kenntnis, aber ich muss nicht mehr drauf reagieren. Ich bin auch nicht beleidigt oder fühle mich angegriffen, was auch immer. Weil gerade wenn wir mit Körper arbeiten, dann haben wir sehr viel schneller Übertragungsphänomene, die uns oft nicht bewusst sind, weil sie implizit sind, weil sie unsere implizite Welt ansprechen, nämlich die Welt, mit der wir eigentlich mit der Welt interagieren. So, wie oft ist uns ja nicht bewusst, warum wir jemanden anlächeln oder warum wir abrücken oder warum wir nicht mögen, wenn uns jemand anfasst, weil es ist halt einfach so. Aber eben, wenn wir arbeiten wollen, dann sollte uns das mehr und mehr bewusst sein, wie ich auf Dinge reagiere und sie regulieren zu können. Und weil sonst kann ich nicht mit Bindung arbeiten.
Ja, spannend. Also bei mir war das so, dass nach dieser Ausbildung ich begonnen habe, weil meine Freundin hat mich immer drauf gestupst, guck dir Bindungsraum an. Bin ich auch ganz dankbar, dass sie da so hartnäckig war, weil bis dahin war Trauma für mich so, ja, das gibt's, ja, da muss ich aufpassen, wenn ich mit Gruppen arbeite. Man will ja niemanden retraumatisieren, aber ehrlich gesagt hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich hatte immer die Idee, okay, das sind halt die wirklich ganz schwere, schlimme Erlebnisse hatten. Und dann habe ich aber begonnen zu lesen, zu gucken, mich einfach viel zu informieren. Und plötzlich hat es wie so Klack gemacht. Nicht nur konnte ich plötzlich erkennen, dass ich selbst bindungstraumatisiert bin, sondern es war wie so, dass ich konnte plötzlich das erkennen eben in den anderen Menschen, und ich konnte wie so die wirkliche Problematik erkennen und diese Mechanismen plötzlich, also es hat mich einfach so erhellt, und es hat diese Erfahrungen aus der Körperpsychotherapie wie so eingerahmt. Also das, was vorher für mich so ein bisschen vage war, wo ich gar nicht so wusste, okay, was hat dieser Mensch, ich schüttel mal ein bisschen und guck, was passiert, hatte plötzlich wie so, da war so ein Pack an möglich. Das hat mich so sehr fasziniert oder fasziniert mich halt auch immer noch. Also, dass es mein Verständnis für die menschliche Entwicklung einfach so vertieft hat. Wie ging dir das denn und über welchen Kanal kam dieses Wissen zu dir?
In erster Linie kam es darüber, dass ich unendlich frustriert war mit dem, was ich gelernt hatte und gemerkt habe, ich komme nicht weiter. So, und
für dich selbst oder mit deinen Klienten?
Also nach dem Ende von der 5-jährigen Ausbildung war einfach klar, ich scheine einen anderen Schaden zu haben als die meisten in der Gruppe. So, also dass irgendwas nicht in Ordnung ist. So, weil ich wirklich manchmal, wenn wir so eben auch mit diesem Ausagierenden und Wut rauslassen, da war ich eine Woche nicht mehr da. So, das war dann das eben langsam zu lernen, das ist Dissoziation. Nur, dass es das Wort vor 30 Jahren noch gar nicht gab. Und Trauma eben auch nicht. So, es war ja völlig anders, wo heute hat der erste FCC ein Trauma, wenn er kein Tor geschossen hat. Also, das ist ja völlig in einer anderen Richtung inzwischen. So, also, und damals gab's das eben nicht. So, ich habe nur gemerkt, nein, irgendwas fehlt noch. Irgendwo habe ich eine Schacke. Also, ich weiß es einfach nicht, was los ist so. Und dann habe ich halt angefangen zu fragen. Und dann kam Peter Levins erstes Buch raus. Und dann dachte ich, oh, das hat er über mich geschrieben. Das ist ja cool. So, dann habe ich da die Ausbildung gemacht und dachte, okay, ja, das, Und dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten und bin gnadenlos gescheitert. So, also, weil, es hat einfach nicht funktioniert. So, und die Leute haben gar nicht ihren Körper so weit gespürt, geschweige denn, dass sie da irgendwie sich rein entspannen können, was der Körper dann vielleicht machen will. Das ging einfach alles gar nicht. So, und vor allem nicht in der Geschwindigkeit, in der wir das damals gesagt bekommen, wie schnell das alles geht und wie einfach das ist. So. Und dann habe ich gedacht, wie man das dann so macht oder wie Frauen das sowieso machen, das liegt an mir, ich bin unfähig als Therapeutin. So, ich sollte es einfach lassen. Das habe ich dann getan. Also, und war dann erstmal, bin ein Jahr auf Reisen gegangen. So, und habe gedacht, ich schließe einfach mit dem Kapitel Therapie ab. Ich kann es nicht, bin zu doof dafür oder unfähig. Und, naja, so, und dann bin ich wiedergekommen und hatte natürlich das Problem, was mache ich denn jetzt so? Und dann bin ich über das Thema Selbstregulation gestolpert. Da war das erste Mal, dass ich irgendwas dazu gelesen habe. Ich glaube, der Alan Shore hat dazu was publiziert, dann alles auf Englisch natürlich. Aber und dann habe ich gedacht, ja, damit kann ich was anfangen. Das ist das Missing Link. So, also, weil diese ganze Schocktrauma-Geschichte, und damals waren Traumatherapien ja alle eigentlich Schocktraumatherapien, so, da fehlt irgendwas für mich. Ich begreife einen großen Teil von mir besser und es war auch hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, die Art von Traumaarbeit zu machen und diese Spannung, mein Gesicht hat sich komplett verändert. Also diese Spannung wirklich mehr loszuwerden, das war echt Wahnsinn. Und irgendwas ist immer noch unerklärlich geblieben. Und die Selbstregulation hat es dann so, ja, genau. Ja, das ist das, was bei mir passiert, was ich nicht hinkriege und was ich in bestimmten Situationen dann eben gar nicht mehr hinkriege. Und deswegen bin ich auch so wie ich bin in Beziehung, ja, weil ich die einfach brauche quasi, um mich überhaupt halbwegs reguliert zu bekommen, was eben nett ist und auch nicht so nett, weil es vielleicht zu viel ist, was dann eben da auch gewollt wird von jemandem so oder ich von jemandem wollte und das andere. Und dann kam irgendwann die Verbindung mit der Entwicklung, einfach mit der menschlichen Entwicklung, dass Selbstregulation etwas ist, was wir entwickeln in den ersten Lebensjahren durch eine Bindung, so durch ein Gegenüber, was sicher ist und was ansprechbar ist und wo wir Körperkontakt haben und all diese Sachen. Und dann hat es sich zusammengefügt und dann war das mein Thema. Dann dachte ich, ja, das verstehe ich, da kann ich was mit anfangen. Das erklärt so viel von mir, das erklärt so viel von meinen Klienten, wie die reagieren und wie die agieren. Und das war dann einfach mein Ding.
Wow. Also vielen Dank für deine Offenheit, dass du das so ja, mitteilst. Ganz inspirierende Geschichte, die du da teilst. Also auch dieses Sabbatjahr, sage ich mal, wo du gedacht hast, ey, ich hab's einfach nicht drauf, ich schmeiß alles hin. Und was daraus dann am Ende alles entstand. Ne? Also ganz inspirierende Geschichte, finde ich das. Sehr schön. Du, sag mal, also ich habe jetzt noch so viele Fragen, werden wir nicht alles schaffen, aber eine Sache interessiert mich noch. Du sprachst ja jetzt in dieser Körpertherapie davon, dass da auch so viele wilde Momente gab mit Wut und draufballern und was und ausrasten und so. Also diese Eskalation.
Waren die 90er.
Ja, ja.
Das ist ja schon 30 Jahre her.
Ja, ja, klar, aber ich meine, das gibt's heute ja auch noch.
Ja, kommt wieder, leider.
Ja, aber das ist so für mich so ein kritischer Punkt, weil in meiner Therapie und in den Encounter-Gruppen war das zumindest bei mir so als waschechter Körper, also mit einer psychopathischen Körperstruktur, ich weiß nicht mal, ob es unbedingt daran lag, aber auf jeden Fall bei mir war viel Eskalation angesagt und mir hat's geholfen. Das ist jetzt natürlich immer schwer zu sagen, okay, wie wäre es gewesen, man hätte einen anderen Weg gegangen, so, das kann ich nicht einschätzen, aber mir hat es geholfen und als ich jetzt mit diesen jungen Traumatherapieverfahren in Kontakt kam, dann hat mich das wie so ein bisschen getroffen, dass das nicht gut ist. Und das ist für mich selbst immer noch so ein offenes Thema, weil auch auf meinen eigenen Seminaren arbeite ich manchmal zunehmend weniger, das auf jeden Fall, weil ich einfach, glaube ich, ein feineres Gespür dafür habe, wo wer gerade unterwegs ist. Aber doch immer mal wieder auch noch mit Wut in Form von Ausdruck. Und ja, da würde mich deine Meinung dafür interessieren, auch weil du gerade sagst, ja, leider, das zurückkommt. Weil es gibt auch andere Meinungen, also die sagen, schade, dass, oder die halten es für ein Mangel oder ein großes Versehen, dass es jetzt in den jungen Traumatherapieverfahren nicht mehr genutzt wird.
Ja, also ich glaube, es ist die Differenzierung auch wieder. Es gibt halt kein Schwarz-Weiß. Wenn du dich anguckst von deiner Struktur her, dann warst du wahrscheinlich relativ dicht.
So. Ja, sehr dicht.
Und das heißt sozusagen, du bist klassischer von, also es kommt ja über Reich alles, klassischer sozusagen wirklich ein gepanzerter Typ. So.
Ja.
Und das heißt, für dich war das eben mal überhaupt an Emotionen ranzukommen. Und du bist nicht ständig von Emotionen überflutet worden, schätzungsweise, sondern es war wahrscheinlich ein Mangel an Emotionen.
Ja.
So. Das heißt, man hat eine Axt benutzt, ja, um da einen Spalt reinzukriegen, dass du anfangen kannst, was zu fühlen. Absolut okay. So. Dann gibt's aber viele Leute inzwischen, die völlig unterbegrenzt sind. Ja. Und die Emotionen gar nicht halten können in sich, die eigentlich sofort dissoziieren, sobald mehr Energie in ihren Körper kommt, oder eben dann in völlige Abwehr gehen oder in Starre gehen. Und für die ist das eine Katastrophe. So. Und ich glaube, der Punkt ist, ich kann mit hohen Energien arbeiten, auch mit Wut, wenn ich die Person im Kontakt halte mit mir und mit sich. Und sobald ich merke, die geht weg, ja, und das ist nur noch ein mechanisches, ich mache meine Aufgabe, dann bin ich im Bereich von, das tut nicht gut, sozusagen. So, deswegen kann man differenzieren, zum Beispiel, ja, ich schlage zu, 1, 2, 3, stopp. Und was passiert jetzt bei dir? Also quasi den On-Off-Schalter an- und auszumachen und immer wieder einzuchecken, Was passiert jetzt bei dir? Was passiert, wenn du mich siehst? Ja, wie fühlst du dich? Und eben damit so differenziert zu arbeiten mit hohen Energien, so dass ich Leute abholen kann, die vielleicht nur, wenn sie die Faust machen, schon Angst kriegen. Ja. Und diejenigen, die sagen, oh, ich muss es mal rauslassen, weil ich bin eigentlich total fest in mir und ich explodiere einfach eigentlich intern so. Und dann aber trotzdem das machen zu lassen, aber in Kontakt mit sich zu bringen, Ja, was passiert bei dir? So. Und wenn sie das gar nicht beantworten können, dann können die Stunden schlagen. Dann kann man das repetitiv machen und immer wieder. Und das, so ist es ja auch oft gemacht worden. Es ist wie, es passiert nichts. Es passiert keine Integration. Und das ist der springende Punkt. Ich möchte ja etwas integrieren und nicht Wut um der Wut selbst willen ausagieren, sondern woher kommt die Wut? Was liegt hinter der Wut? Und ganz oft liegt hinter der Wut ja Angst oder Schmerz oder Trauer. Ja. Und gerade wenn du mit Männern arbeitest, ist die Wut ja ein wahnsinnig mich kompetent fühlen, machtvoll Gefühl. Während Angst und Trauer, nein, da fühlt man sich nicht mehr so cool und machtlos. Da ist die Ohnmacht, die man eigentlich nicht spüren will und so weiter. Und deswegen ist für viele, auch für einige Frauen, Wut ein viel akzeptierteres Gefühl, mit dem ich gehen kann, als zuzulassen, oh, dahinter ist eine Wahnsinnsleere und Ohnmacht und Schmerz. So. Und wenn du das mit reinbringst und so differenziert damit arbeitest, kannst du jede Methode nehmen, weil sie einfach differenziert ist. So. Und Leute genau dich da abholt, wo du bist und nicht, wir prügeln jetzt alle mal eine halbe Stunde auf dem Kissen, also jetzt mal übertrieben gesagt, so.
Naja. Naja, es gab ja diese Ansätze, es gab ja diese Ansätze auch, ne, dass damals zum Beispiel als Lowen mit den biodynamischen Übungen dann so Auftritte hatte, ne, und dann haben sich einfach, denke ich, viele daraus bedient und haben gesagt, ah ja, das ist der Weg der Heilung, so, ne, man bringt es total in den Körper.
Ja, sind viele in die Psychiatrie gegangen.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Und es ist halt nicht, das ist natürlich das, nur der körperliche Ausdruck und nur die körperliche Übung ist natürlich nicht der Weg, der alles löst. Also ja, vielen Dank dafür. Also fand ich sehr erhellend und ich kann mich da so anschließen. Also ich finde, bei Wut und Wutausdruck geht's für mich jetzt nicht so das Interessante. Dieses Abreagieren, das hat man manchmal, ne, dass Leute dann, oder auch recht oft, ne, dass auf der ersten Ebene ist so, ah, wie schön, es fühlt sich befreiend an, irgendwie, ich bin mir da und so. Aber das Spannende finde ich eigentlich, dass es danach bei vielen eben eine Ebene tiefer geht, so was du gerade beschrieben hast, und man plötzlich in Kontakt kommt mit der Einsamkeit, mit der Verlassenheit, mit der Ohnmacht. Und dafür finde ich es eigentlich ein spannendes Mittel. Also das finde ich zumindest immer am spannendsten, was sich dann zeigt.
Ja, und dann, das heißt, du behandelst quasi die Wut wie einen Türöffner.
Genau.
Und du brauchst dann quasi ein Setting, was es möglich macht, durch diese Tür zu gehen. Und wenn du ein Setting schaffst, wo es um die Wut selbst geht, bleibst du genau da. Ja. Wenn du ein Setting machst, wo es darum geht, wir begegnen uns und wir gehen in die, eigentlich geht es darum, auch die Verletzung zu spüren. Und die Wut ist einfach nur ein, wenn du es so willst, wie ein Störfaktor, der davor liegt, vor den tieferen Gefühlen, die ich habe, dann macht es was anderes, wenn ich ein Setting schaffen kann, wo das andere dann eben auch gezeigt werden kann. Und ich glaube auch wirklich, die Arbeit mit Männern und mit Frauen muss einfach an einigen Stellen einfach sehr anders sein. Und Männer haben das Pech, dass Psychotherapie quasi eigentlich ein Frauenberuf ist. Und das heißt, dass viele Frauen eigentlich an dir arbeiten, dass du einen weiblichen Ausdruck von allem hast, so, was natürlich oftmals dann nach hinten losgeht. Ich muss quasi ein bisschen fühlen können, wie fühlt sich denn so ein Kerl in seinem Körper, ja, und was ist die andere Energie da drin, so, und ihn auch damit quasi abholen und ermuntern, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft und ich sag mal, junge Männer werden ja zunehmend sozusagen zum Problem, weil die überhaupt nicht mehr abgeholt werden mit ihren Bedürfnissen und auch mit, eben, es gibt keine Übergangsrituale, niemand weiß mehr, was ist eigentlich ein Mann, ja, naja, Frauen sind inzwischen auch nur noch Klischees, also das ist einfach diese Übertreibung in beide Richtungen quasi, die eine Suche ist nach Identität, die wird nicht mehr eingefangen. Und dann puh, dann geht es einfach komplett nach hinten los und wird ein gesellschaftliches Problem einfach so. Und deswegen, ja, ist es wichtig, dass Männer einen anderen Raum haben für diese Kraft und dass eben diese Kraft so zu fühlen, dass ich irgendwann merken kann, oder transzendieren ist auch wieder so ein großes Wort, transformieren kann, dass Wut eine Stärke ist, dass sie auch lustvoll sein kann und gar nicht Wut sein muss. Wir haben ja oft so ein wahnsinnig enges Spektrum an Gefühlen, ja, weil wir nur bestimmte Gefühle gespiegelt bekommen haben. Wir haben gar keine Differenzierung. Manchmal, wenn ich Leute sage, dann spür mal diese Wut und lass sie mal sich im ganzen Körper verteilen. Ja, spür die mal wirklich in jeder Zelle. Und ganz oft verändert die sich dann in Lebensenergie, in sowas wie, ja, ich lebe, ja. Und das ist total cool. Und dann sieht man, nein, das ist so eng kanalisiert. Jede Art, die von starker Energie da ist, wird einfach Wut genannt, weil es gar keine andere Erfahrung mit differenzierteren Zuständen gibt. So. Und da kann ich quasi, fungiere ich als Übersetzerin, ja, zu sagen, wenn du das Wort Wut mal weglässt und du spürst einfach nur die Energie und lässt die einfach mit dem ganzen Körper sein, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu benennen, was passiert denn dann? Und das ist für viele total spannend, weil es total cool ist, einfach ein geiles Gefühl ist so.
Ja, ja, das sehe ich tatsächlich auch sehr oft. Und ich mache nicht nur Männer, ich mache auch gemischte Gruppen. Und bei uns gibt's auch nur für Frauen. Da bin ich natürlich nicht dabei.
Ja, cool. Also ich finde es gut. Und wie gesagt, aber eben das, es gibt einfach wenige Männer, die als Therapeuten arbeiten, die quasi das dann auch umsetzen können.
So. Mhm. Ich denke, wir sind jetzt so ziemlich am Ende und ich habe wieder mal noch 1000 Fragen, weil du sagst so, wenn du eine Story erzählst, wenn du also eine Gesprächsrunde Einheit erzählst, dann entwickeln sich direkt irgendwie bei mir 5, 6 Themen, wo ich denke, oh, da möchte ich noch mehr drüber wissen.
Dann müssen wir das wohl nochmal wiederholen.
Das fände ich sehr schön. Also zum Beispiel, du hast ein paar Stichpunkte angeregt, die ich auch aufgeschrieben habe. Identität, da hätte ich so gerne mit dir noch drüber gesprochen. Das ist so ein spannendes Thema. Ja, und viele mehr. Und zugleich hast du jetzt auch ganz viele Sachen, hast du jetzt erzählt, die mich jetzt so wirklich berührt und inspiriert haben und da bin ich ganz dankbar. Vielleicht könntest du jetzt aber noch mal einen ganz kleinen komprimiert sagen, ich möchte auch mit Menschen arbeiten, ich möchte Psychotherapeutin, Psychotherapeut werden. Aus deiner Perspektive, was würdest du empfehlen? Welche Ausbildung soll ich machen?
Ja, wie gesagt, ich persönlich empfehle, wenn ich körperorientiert arbeiten möchte, das Bodynamic-Institut in Deutschland, bodynamic.de. Ich würde selber Therapie machen, eine ganze Zeit, wirklich aufräumen und gucken so und würde mir die Zeit lassen, wirklich eine gute Grundausbildung zu machen mit eben mindestens 600-700 Stunden eben. Man kann ja auch Gestalttherapie, es gibt ja unterschiedliche Formen von Therapie. Man muss quasi sich so viel damit beschäftigen, dass ich eine Idee habe, wohin zieht's mich? Also ich muss mir Sachen angucken, damit ich eine Idee habe, so möchte ich gerne arbeiten. Und für mich war das halt über meine eigene Erfahrung vollkommen klar. Ich will körperorientiert arbeiten und finde das auch immer noch den coolsten Weg überhaupt. Weil eben den Körper zu sehen, wie der agiert und was der für Informationen mir gibt, das ist einfach nicht zu toppen für mich in meiner Welt. So, es ist mein Kanal, auch Menschen wahrzunehmen. So. Und ja, und wenn man das alles hinter sich hat, dann macht man den Heilpraktiker für Psychotherapie und fängt einfach mit Übungsklienten an. Und ich würde erstmal gar nicht noch eine Fortbildung dann machen, sondern erstmal mit dem arbeiten, was ich habe, damit ich überhaupt mal ein Gefühl dafür habe, wie das ist und was ich bewirken kann. Und wenn ich dann merke, oh ja, das Thema, das packt mich, ja, es kann ja auch Essstörungen sein oder keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Themen. Und wenn ich sage, das packt mich einfach, dann fange ich an, mich in dieser Nische quasi fortzubilden und einfach Profi zu werden. Das ist der Weg. So.
Ja, super, vielen Dank. Und da darf man auch gerne nochmal deine eigene Fortbildung ins Feld führen. Ja,
ja, ich mache ja momentan nur Online-Fortbildungen tatsächlich.
Ja.
Und ab nächstem Jahr gibt es wahrscheinlich dazu wieder Übungsgruppen.
Momentan, oh, das wäre schön. Ja, da komme ich damit.
Ausbildung. Ja, okay. Gut. Momentan läuft eine Ausbildung, aber das werde ich, glaube ich, nicht wiederholen, weil ich mich nicht mehr ganz so lange festlegen will, weil ich schon so alt bin. Und okay, ein bisschen weniger alles machen möchte. Ja, aber genau, also die Online-Fortbildung gibt es eben und wahrscheinlich ab nächstem Jahr bieten wir im Team dazu Übungstage an. So,
das super ist das, was.
Und für die, die betroffen sind, einfach mal gucken, habe ich einige Online-Kurse, die, glaube ich, wirklich sehr gut sind. Wir kriegen viele, viele sehr gute Rückmeldungen. So, und ja, das auf meiner Seite kann man das alles sehen, traumaheilung.de.
Gut, also liebe Dame, ich danke dir für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Das war
vielen Dank auch.
Ja, angenehm.
Ja, fand ich auch. Es ist wirklich total schön, mit dir zu sprechen. Danke.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.